Du träumst von deiner eigenen Kanzlei, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst, oder vielleicht steckst du auch schon mitten in der Gründung und möchtest auf gar keinen Fall Fehler machen. Dann ist diese Spezialfolge mit meiner Partnerin Claudia Brunner genau die richtige für dich. Sie ist der perfekte Leitfaden und beinhaltet außerdem wertvolle Tipps, die du bei der Gründung deiner eigenen Kanzlei unbedingt beachten solltest. Ja, Claudia, es freut mich, dass du heute da bist und dass wir gemeinsam diese Spezialfolge zum Thema Kanzleigründung aufnehmen.
Danke, danke für die Einladung und für das Gespräch.
Ganz viele Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen, die sich wagen, den Schritt zu gehen in die richtige Selbstständigkeit sozusagen und die eigene Kanzlei eröffnen, stehen ja vor sehr vielen Herausforderungen. Wir sagen ja immer, du lernst das eigentlich alles nie, du lernst das nicht im Jurastudium, du hast eigentlich keine Ahnung, wie du ein Unternehmen führst und wie du das alles aufbaust. Trotzdem geht die Tendenz dahin, dass du es immer mehr machen. Und wir wollen ja auch mit Legal Concept irgendwie da ein sicherer Partner sein, aber auch einen Leitfaden geben, wie man so effizient wie möglich durch so eine Kanzleigründung kommt. Und ja, wir haben auch unsere Checkliste auf der Website, aber ich würde die jetzt einfach mal im Detail gerne mit dir durchgehen. Und ja, vielleicht kannst du ja mal sagen, was ist so die erste Sache, die man vor der Kanzleigründung eigentlich bedenken muss.
Der erste Schritt ist ja, dass in mir der Wunsch wächst, mich selbstständig zu machen. Das muss irgendwo herkommen und da müssen natürlich auch die Rahmenbedingungen sein, dass ich drüber nachdenke. Vermutlich bin ich in einer Kanzlei eingebunden und habe schon eigenen Umsatz. Wenn ich keinen eigenen Umsatz habe aus eigenen Klienten, dann wird es sehr, sehr schwierig sein, sich selbstständig zu machen. Das muss einem wirklich bewusst sein. Wie sieht meine Klientenstruktur aus und trägt diese Struktur auch eine Selbstständigkeit? Oder habe ich eine Strategie, um das zu entwickeln? Da würde ich aber auch empfehlen, dass man das nicht von der grünen Wiese macht, sondern während der Tätigkeit schon netzwerkt, sich überlegt, welche Kanzlei möchte ich haben, mir viele Dinge ansehen, mir die Dinge notiere, die mir in anderen Kanzleien gefallen oder bei anderen Anwälten, die das toll machen, so ein bisschen alles mitnehmen und dann die Vision haben, was möchte ich sein, wo möchte ich hin und eben auch dann die Hard Facts, wie schon vorher erwähnt. Stimmt der Eigenumsatz und kann ich da meinen Schritt wagen?
Da kommt ja eh ganz oft direkt die Frage, ja, wie viel Umsatz brauche ich überhaupt?
Ja, schwierig zu sagen, je nachdem, was ich mir vorstelle, ja, aber wenn ich das sehr effizient und kostengünstig aufsetze und ohne Angestellte und vielleicht ein kleines Büro mich irgendwo einmiete, schätze ich, dass zwischen 120.000 und 150.000 sollte es schon sein. Ja. Dann kann ich auch gut davon leben.
Aber ich glaube, dann ist es eh mal sinnvoll, wenn man mal so die ganzen Punkte durchgehen, die man eben machen muss bei einer Gründung oder an die man denken muss bei der Gründung. Und dann kann man ja eh auch das Fazit schließen, in welchem finanziellen Bereich man sich da
und
befindet.
Auch darüber nachdenken, habe ich mir schon bereits vielleicht einen Puffer geschaffen, so ein bisschen ein Depot, wo ich sage, okay, das setze ich für die Gründung ein, für das Inventar etc. Meistens hat man ja schon in seinen Jahren etwas angespart oder bekommt Unterstützung, das weiß ich nicht. Das sollte man auch in Betracht ziehen. Habe ich vielleicht für wenn so eine Durststrecke, wenn es einmal ist, ein bisschen einen Puffer, um hier irgendwie entspannt zu sein und dann auch die Entscheidung, will ich mich mit jemandem verpartnern oder will ich ganz alleine sein? Das hängt natürlich vom Typ ab, der ich bin. Bin ich ein Teamplayer oder bin ich einer, der seine eigenen Visionen hat oder eine, die die eigenen Visionen hat und möchte das nur so gestalten, wie ich das haben will. Hat natürlich die Vorteile, dass ich es wirklich, wirklich so habe wie und keine Kompromisse eingehen muss.
Das ist aber auch ein bisschen abhängig vom Bereich, auch, wo man arbeiten möchte und wie man sich aufstellen möchte.
Ja. Prinzipiell finde ich es schon gut, immer ein bisschen ein Backup zu haben und auch drüber nachzudenken, dass es der Austausch dann in der ersten Zeit, auch was das Fachliche betrifft, dass es schon Vorteile hat, wenn ich nicht ganz allein bin.
Okay, das heißt, die ersten zwei Punkte sind mal generell die Rahmenbedingungen und die Ausgangssituation klären. Dann sind wir eigentlich schon bei der Zieldefinition. Gibt es bestehende Klienten? wer sind die, was ist da wirklich die Strategie, um an mehr genau. zu kommen, was ist punkto Business Development und dann auch wirklich grundsätzlich mal, was ist die Vision und die Mission des Unternehmens. Jetzt sind wir dann beim Thema, das ich gerade angesprochen habe, wenn man jetzt alleine unterwegs ist, ist es natürlich auch ein bisschen eingeschränkt, würde ich jetzt mal sagen, was man abdecken kann.
Genau.
Und da ist ja auch Nische bzw. Spezialisierung ein wichtiges Thema.
Was da wird deine? Man vielleicht, ich glaube einfach, man entwickelt ja in seiner Tätigkeit irgendwie eine Vorliebe. Meistens hat man, wenn man von der Uni kommt, ja keine Vorstellung, ich möchte in dem und dem Bereich arbeiten, sondern man sucht einen Job, man landet in irgendeinem Department und die sind spezialisiert auf M&A oder auf Real Estate, kommt immer drauf an. Mhm. Und entweder entwickelt man dazu eine Liebe und kann auch da seine Skills entwickeln und ist dort spezialisiert. Ich glaube, das liegt einfach daran, wie es einem passiert. Ganz selten kommt jemand und sagt, ich träume vom Strafrecht, ich sehe mich als den, ich weiß nicht was, der Zukunft. Das ist ganz selten. Also auch darauf schauen, mache ich das, was ich jetzt mache, gerne gut? Habe ich mich so weit spezialisiert, dass ich mir zutraue, das allein zu machen? Ganz wichtig. Und ja, also darauf dann aufbauen zu sagen, oder möchte ich sagen, ich möchte ein Generalist sein, ich möchte einfach von allem ein bisschen was machen. Und wenn irgendwas etwas ist, was ich nicht genau abdecken kann, dann suche ich mir Partner.
Wie sieht es mit der Rechtsform aus?
Ich würde als Einzelanwalt starten, über das muss man sich Gedanken machen, wenn ich alleine bin, also da sehe ich keine Nachteile. Und wenn ich mich verpartnere, dann kann ich das gesellschaftsrechtlich festlegen oder auch in einer GmbH, je nachdem. Müsste man sich steuerlich anschauen, den Umsatz anschauen, die Haftungen anschauen.
Punkt so Haftung, wie ist das? Also man sagt ja, die GmbH ist immer diese, diese freie Karte, da haftet man ja nicht.
Und das ist nicht, bei Rechtsanwälten ist das eben nicht so. Ja. Die haben keine völlig eingeschränkte Haftung, aber jeder Gesellschaftsrechtler, der das jetzt hört, wird das wissen.
Ja, aber es sind ja nicht alle Gesellschaftsrechtler, dass ich es rausbringe. Also da auch klar nochmal darauf hingewiesen, genau. Die GmbH rettet niemanden vor Haftung, nicht einmal außerhalb der Rechtsbranche. Ja, also. Genau. Ja. Wie sieht das Ganze aus mit Mitarbeitern?
Mitarbeiter sind natürlich ein Kostenfaktor, können aber auch sehr viel unterstützen. Jetzt muss ich abschätzen, habe ich so viel juristische Arbeit, dass ich sage, ich kann mich nicht um Administratives kümmern, ich kann wesentlich effizienter sein, ich kann mehr Stunden verrechnen, wenn ich jemanden habe, der mich unterstützt, dann nehme ich mir einen Mitarbeiter. Wenn ich aber noch relativ wenig Geschäft habe und sage, okay, ich habe sehr viel Leerlauf und auch mit der Akquisetätigkeit ist das nicht abgedeckt, würde ich meine Systeme so aufbauen, dass ich effizient mir die Dinge am Anfang selber mache.
Wenn man jetzt aber schon, also wenn man sich zum Beispiel abspaltet von einer Kanzlei und dann ja auch schon ein größeres Arbeitsvolumen hat, dann muss man ja meistens direkt mit einem Team starten.
So ist es.
Wie geht man da vor oder wie ist da die Berechnung?
Also ich möchte jetzt niemanden empfehlen, irgendjemanden abzuwerben, aber es entwickeln sich ja Vorlieben. Du hast in deiner Kanzlei vermutlich mit Leuten zusammengearbeitet, wo du sagst, wir können gut miteinander, da ist eine gute Chemie, die versteht mich, er versteht mich. Je nachdem und dann wird man sagen, du, ich wage das, möchtest du mit mir das machen, dann finden sich so Synergien und Teams. Also das ist das, wie ich sehe. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand von der grünen Wiese startet und einfach eine Annonce schaltet, um jemanden zu suchen.
Ist auch, glaube ich, aktuell besonders schwierig.
Meistens, auch wenn Leute mal weggegangen sind, wenn die Energie gut passt, dann hat man Kontakt gehalten und dann findet man sich wieder und sagt, magst nicht zu mir kommen, überlegt er das. In der Gründungsphase sehe ich vor allem diese Personalsuche, es ist ja keine Personalsuche, also da finden sich die Leute, die miteinander arbeiten wollen.
Gut, dann haben wir sozusagen Rahmenbedingungen, Ausgangssituation, Ziele definieren und den Kanzleibetrieb mal definieren.
Ja, dann auch vielleicht, wo will ich in 5 Jahren sein? Möchte ich wachsen? Möchte ich klein bleiben? Wer bin ich?
Gut, dann kommen wir eh schon zum nächsten Punkt. Das ist ja dann eigentlich eher schon das Thema Marketing. Mhm. Dazu kann ich vielleicht kurz mal etwas sagen. Natürlich abgesehen davon, dass man sich mal überlegt, wie soll der Laden eigentlich heißen, darf man sich ja mittlerweile auch schon mehr erlauben. Also genau. Man muss ja jetzt nicht mehr XY Rechtsanwälte nennen. Also in unserem Fall wäre das Brunner Samer Rechtsanwälte, dass wir ein Beispiel haben. Sondern man kann ja da jetzt auch schon so irgendwelche Fantasienamen verwenden. Und da ist natürlich auch die Frage, möchte man das? Aber das ist sehr, sehr wichtig, um sich zu positionieren. Aber abgesehen davon braucht man natürlich eine Zielgruppenanalyse. Davor eigentlich auch noch mal das, was wir schon angesprochen haben, in welche Nische möchte ich gehen? Möchte ich mich spezialisieren? Möchte ich eine Boutique-Kanzlei sein? Möchte ich irgendwie alles ein bisschen machen? Wie groß möchte ich überhaupt werden? Auch das Thema Mitarbeiter, das vergessen sehr viele, dass das Thema Mitarbeiter beim Thema Marketing dazu gehört. Mhm. Das ist nämlich Employer Branding und auch das müssen die Kanzleien heutzutage machen. Das ist notwendig, auch als attraktiver Arbeitgeber.
Stimmt, ja, ich dir absolut zu.
Einfach aufzuscheinen. Es reicht einfach nicht mehr, egal ob es um Mandanten oder Mitarbeiter geht. Es reicht nicht mehr, wenn man einfach das Schild raushängt und sagt, da bin ich und jetzt kommt alle zu mir und jeder freut sich, sondern man muss sich selbst attraktiv darstellen, damit man eben auch an die gewünschten Personen kommt.
Dazu ist vielleicht noch zu sagen, also auch dann das Umfeld in der Kanzlei schaffen,
ganz, ganz wichtig ist, dass nicht nur alles nach außen hin modern wirkt und dann aber eigentlich hinterm Vorhang ganz veraltete konservative Strukturen sind. Also das muss schon alles ein Bild sein und ja, realistisch sein, sagen wir mal so. Dann braucht man natürlich neben dem Branding, aus dem heraus braucht man eine ordentliche Website, einen ordentlichen Internetauftritt. Auch ganz wichtig, vergessen sehr viele so Kleinigkeiten wie ein Google-Business-Konto.
Ja, das kennen wir alle.
Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, wenn man einen Kanzleinamen googelt, dass da nicht nur die Website aufploppt, sondern rechts daneben dieses Business. Und dort werden ja auch Bewertungen vorgenommen. Und das ist ganz, ganz wichtig für die Google-Suchergebnisse. Also, dass man sich auch darum kümmert, dass da alles ausgefüllt ist, dass die Öffnungszeiten angegeben sind, lauter diese Kleinigkeiten, dass das eben passt. Thema Website, kann ich oder ja, muss ich jetzt aus sämtlichen Erfahrungen, auch außerhalb der Rechtsbranche, den Tipp geben, dass man sich wirklich ganz gut überlegen sollte, mit wem man da zusammenarbeitet und wem man das auch anvertraut und ob man so zitzelweise die unterschiedlichsten Aufgaben im Marketingbereich dann aufteilt zwischen unterschiedliche Dienstleister oder ob man das aus einer Hand haben möchte. Und das soll jetzt eigentlich nicht komplette Eigenwerbung jetzt für uns sein, sondern einfach wirklich nur der Hinweis. Ich habe das bei so vielen Kanzleien, so vielen Unternehmern gesehen, dass sie sich von Dienstleistern einerseits blenden lassen, die einfach nichts drauf haben. Es gibt im Marketingbereich gerade seit Corona sehr viele unter Anführungszeichen Marketing-Spezialistinnen. Die sind so selbsternannte Spezialisten, sagen wir mal so. Und die haben meistens dann auch so Dumpingpreise. Da ist aber auch, also ganz klar, Was würde sich ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin denken, wenn der Kollege seinen Stundensatz bei 100 Euro hat? Das ist halt auch im Marketing, ich meine, die Stundensätze schon ein bisschen anders aus, ja. Aber das kann man schon auch umlegen. Wenn die Preise extrem billig sind, ist das halt meistens auch kein gutes Zeichen. Andererseits aber auch, was ich häufig sehe, gerade in der Rechtsbranche, weil da, also mein Marketing-Mitbewerb sozusagen, weiß, dass diese Branche sich nicht wirklich auskennt in Bezug auf Online-Marketing und das alles. Und die meisten Kanzleien auch sagen, ja, uns interessiert das nicht, bitte macht uns was Gescheites. Dass es da so derartig brutale Wucherpreise gibt. Ja. Also ich war jetzt schon zweimal dieses Jahr sprachlos von Angeboten von Marketingagenturen, die gelegt worden sind für ganz einfache, schöne, okay, schöne Websites und moderne Websites, aber ganz einfache. Und was meine ich mit einfach? Das sind, diese Websites können nicht viel, außer schön ausschauen und maximal ein Kontaktformular im Hintergrund haben, wo man die Leute hinleiten möchte, um sich einen Termin auszumachen. Aber da ist jetzt kein komplexer Webshop dahinter, da sind nicht unendlich viele unterschiedliche Formulare dahinter. Also da gibt es grundsätzlich einfach nicht so viele Funktionen. Und ja, eine Website mit einer Startseite, einer Leistungsübersicht, Teamübersicht, noch Aktuelles und einer Kontaktseite für ja, über 30.000, also sogar für über 20.000 Euro anzubieten, ist halt völlig absurd. Und das möchte ich hier echt unseriös, absurd und absoluter Wucher. Und das möchte ich hier echt nochmal sagen. Nicht, weil ich sage, hey, kommt zu uns, wir haben die besten Preise.
Es gibt ja auch andere Anbieter, genau, die gut sind. Also
genau, aber ich kenne ja auch aus GingerAid, also aus der Agentur, aus den Agenturkreisen, kenne ich ja super viele andere Marketingagenturen und das sind wirklich die Top-Player im Bereich E-Commerce und Webdesign. Und also das ist wirklich eine ganz andere Liga, die sehr, sehr komplexe Websites erstellen. Und das sogar das sind die Preise, also wirklich weitaus drunter. Und das sind so die Top-Webdesigner Österreichs.
Ja.
Und wenn ich dann sehe, eine Anwaltsseite, die eigentlich ja, okay, sie ist halbwegs gut gelungen, aber wie gesagt, sie kann nichts. Und dann hat diese Kanzlei 30.000 Euro dafür gezahlt, dann packe ich mein Leben halt nicht, ja. Und deswegen, da muss man echt drauf achten und vielleicht auch vergleichen und sich, wie soll ich sagen, ich habe jetzt vor kurzem mit dem Patrick Heinz gesprochen, der tut sich halt leichter, beispielsweise solche Dienstleistungen im Marketingbereich zu bewerten, weil er sich halt selber in sehr viele Themen reingefuchst hat, ja. Also sowohl selber irgendwie Content machen für Social Media. Ich glaube, er hat seine erste Website auch selbst gebaut und er hat gesagt, das hat er irgendwie zusammengeschustert und das war eigentlich anstrengend. Aber er hat ein Gefühl dafür bekommen und wusste auch, wie lange er dafür jetzt gebraucht hat. Ich meine, für ein entsprechendes Ergebnis, was okay war, ja. Aber da hat er sich schon ableiten können, dass es absolut unrealistisch ist, wenn dann eine Agentur herkommt, die ja eigentlich effizienter arbeitet. Und sagt, naja gut, ich will jetzt 30.000 Euro haben. Und das, also das ist wirklich einerseits, man muss in dem Bereich, finde ich, abgeben als Anwalt oder eigentlich in all diesen Bereichen, die wir aufzählen, finde ich es smart, wenn man einfach die Aufgaben abgibt und jemanden heranzieht, der das wirklich kann, weil das einfach effizienter ist und kosteneffizienter auch. Aber man muss halt ein bisschen irgendwie ein Gefühl dafür kriegen oder wirklich vielleicht.
Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig für einen Außenstehenden. Ich komme ja auch nicht aus dieser Branche. Ich habe auch meine erste Homepage selbst gebastelt. Habe auch irgendwie lange erkannt und gedacht, okay, das jeder findet mich da, aber das optimal ist das nicht. Und habe das auch lange schleifen lassen, sehe aber, wie wichtig das ist, dass man sich da wirklich kümmert. Und ja, man muss nicht alles verstehen und wissen, aber deswegen geht man ja zum Fachmann und zur Fachfrau und zum Spezialisten. Also ich würde sie nie wieder selber machen. Ich bin froh, dass ich das aus der Hand gegeben habe und mich nicht drum kümmern muss.
Ja, und dasselbe ist jetzt auch wie mit den Webseiten. Ist es halt auch, und es ist ein bisschen schwer, ich möchte jetzt niemanden anpatzen, aber irgendwie ist es dann doch anpatzen. Aber es gibt einfach im Marketingbereich sehr viele, gerade auch Punkt Social Media. Wie gesagt, seit Corona ist jeder zweite Social Media Experte, weil er halt selber dreimal in der Woche was gepostet hat und Hashtags drunter geschrieben hat. Ja, und deswegen ist man jetzt Social Media Experte. Was auch außerhalb der Branche oft passiert, sind sehr, sehr viele PR-Menschen, sehr, sehr viele PR-Agenturen, die einfach früher ihr Geschäft mit PR halt gemacht haben, weil das war halt gang und gäbe, Magazine und
sie
die ganzen...
Sie entwickeln sich weiter.
Genau. Und die haben, also die haben aber nicht die Skills, nicht alle, aber die meisten haben nicht die Skills und das Know-how für diese neuen sozialen Medien und wie dieses Spiel online läuft und wie die unterschiedlichen Plattformen funktionieren. Und dann bieten sie aber eigentlich als verstaubte PR-Leute oder Agenturen dieses Thema Social Media plötzlich zusätzlich an, weil so, ja, das ist jetzt lukrativ, das machen ja jetzt alle. Und dann gebe ich ganz tolle Tipps. Ja, bitte poste ganz oft und schreib interessante Themen und trau dich vor die Kamera und mach super Hashtags. Und das ist aber nicht Social
Wobei
Media.
Wobei das schon für den Kunden schwer zu erkennen ist.
Eben, aber das ich weiß, also das, ja, aber ich will
Bewusstsein schaffen, dass
das will ich eben einfach auch mal ansprechen. Ja, gerade Social Media ist nicht nur Foto und Text, sondern Algorithmus, Technik, analytisches Denken, Kennzahlen analysieren, mit Kennzahl- oder Analyse-Tools überhaupt umgehen zu wissen und dann Strategieoptimierung.
Gehört auch zum Business Development dazu.
Eben, ja, aber auch ganz viel AB-Testing. Also man spielt gegen den eigenen Content, um irgendwann mal herauszufinden, welcher Content ist der am besten funktioniert. Und ja, also das ist mir auch nur ganz wichtig, mal gewesen loszuwerden und vielleicht da alle ein bisschen zum Nachdenken zu bringen. Und Thema Social Media interpretieren leider auch viele ein bisschen einseitig, weil ich habe das gemerkt, ich habe vor kurzem mit einem Anwalt gesprochen und der so, ja, Sarah, was soll ich da jetzt? Soll ich mich vor der Kamera zum Offen machen? Soll ich mir da jetzt mein Handy aufstellen und dann Selfie-Videos machen? Ich so, boah, na, das ist doch nicht Social Media. Mhm. Also, das ist eine Möglichkeit, Content zu machen. Aber natürlich schlage ich keiner Wirtschaftskanzlei vor, dass sich jetzt jeder Anwalt einen Selfie-Stick holt und dann einmal in der Woche Tanzvideos macht und irgendwelche Paragraphen drunter schreibt oder so. Mit irgendwelchen netten Effekten dann den Text einfliegen lässt. Das geht komplett nach hinten los. Und leider interpretieren das auch, traurigerweise ein paar Anwälte so, die sich dann auch wirklich zum Affen machen. Und es ist so, ja.
Aber auch wenn das die Strategie ist, kann es auch aufgehen.
Wenn es funktioniert, ja. Aber es gibt sehr viele, die machen solche Sachen, wo ich mir einfach nur denke, bitte hör auf damit. Lass es lieber ganz bleiben. Mach gar nichts, bevor du das machst. Und ja, also das ist auch wichtig. Social Media Content heißt nicht deppert vor der Kamera herumzutanzen, sich zum Affen zu machen, sondern zielgruppengerechten Content mit einem Ziel dahinter zu erstellen, der halt auch konvertiert.
Ich lerne da auch täglich dazu.
Ja, du musst ja auch schon so viele Videos
machen. An der Seite war auch wahnsinnig viele Bildungslücken geschlossen und ich werde da nie eine Spezialistin werden in diesem Bereich, aber schön langsam verstehe ich, wie es funktioniert und wie wichtig das auch ist.
Ja, und auch bei Kanzleien entsprechend der Zielgruppenanalyse zu sagen, wo befindet sich meine Zielgruppe? Eine Scheidungsrechtsexpertin, die rein im Zivilrecht unterwegs ist, wird eine andere Social-Media-Plattform bespielen müssen als ein M&A-ler.
Definitiv.
Das ist was komplett anderes. Ja? Und es gibt Anwälte, für die TikTok zum Beispiel wirklich eine super Option sind, aber auch hier geht es dann wieder weiter. Gut, vielleicht befindet sich da die Zielgruppe, aber bin ich vom Typ her jemand, der Plattform entsprechend auftreten kann? Habe ich den Schmäh ohne, also wie es die Jungen sagen, cringe zu sein? Weil wenn ich versuche, lustige, coole TikTok-Videos zu machen, ich bin aber einfach durch und durch, und ich will niemanden beleidigen, aber ich bin ein richtiger Boomer.
Danke.
Bitte.
Danke. Sehr, sehr charmant.
Und ich kann's. Aber du weißt, was ich meine.
Natürlich.
Und ich bin das einfach nicht.
Ja.
Aber ich probiere es halt. Ja. Dann ist es halt nichts.
Ja, das ist total richtig. Also,
das muss man verstehen.
Ich verstehe das wirklich und bin auch der Meinung, jeder muss sich selbst wiederfinden, wie er ist und darauf einfach diese Kampagne aufbauen. Keiner soll sich verstellen. Man soll sich ja auch wohlfühlen mit dem Thema und Da geht viel, also auch, man hat das Gefühl, sehr Persönliches raus, obwohl man nichts Persönliches erzählt, aber man ist da steht da als Mensch im Mittelpunkt. Da muss man sich wiederfinden.
Ja, und beim Thema, also jetzt habe ich das mal erklärt, so grundsätzlich. Mhm. Jetzt sagen aber natürlich dann auch noch ein paar so, ja, ich brauche das gar nicht. Und darauf möchte ich schon, ich weiß nicht, also ich möchte ja niemanden irgendwie Stress machen oder so und ist klar, wir sind Dienstleister in dem Bereich, also ist meine Meinung eindeutig, ja, ist klar. Aber was sehr viele bestätigen oder was ja auch sehr viele Rechtsanwältinnen, die jetzt schon da waren, bestätigen, das funktioniert alles nicht mehr so wie früher. Und du bist nicht automatisch sichtbar und ja, nur weil du halt existierst.
Das Kanzleischild, das man raushängt, das reicht nicht mehr.
Und vor allem aber auch die Kommunikation an sich ist so wichtig, wie man rüberkommt, weil wir haben ja nicht nur auf der Seite von Anwälten, Anwältinnen einen Generationenwechsel, sondern auch auf Seiten von Mandanten. Und wir haben extrem erfolgreiche Riesenkonzerne, wo halt jetzt Ende 20-Jährige in Führungspositionen sind. Und ein End-20-CEO, so wie ich ja auch, ich habe jetzt kein Millionenunternehmen, aber ich will auch anders kommunizieren. Ich brauche nicht irgendeinen Anwalt, der hochachtungsvoll und ich weiß nicht, irgendwas daher schwabelt.
Lustig, das habe ich heute schon einmal gehört.
Wirklich?
Ja.
Na eh, aber das ist ja wirklich so ein Ding, ja. Und man will Kommunikation auf Augenhöhe. Und wie verschaffe ich mir ein Bild über die Art und Kommunikation einer Kanzlei und eines Anwalts über Online-Präsenz? Mhm. Und wenn ich zwei Kanzleien oder zwei Anwälte, Anwältinnen empfohlen bekomme, weil die beide super top sind, was mache ich? Ich gehe eigentlich mittlerweile, also da gibt es ja auch Studien dazu, die jüngeren Generationen gehen ja schon direkt auf Social Media. Ja. Also die googeln nicht einmal mehr.
Also meine Generation geht noch, also erst auf die Homepage.
Genau, also ihr googelt es noch,
genau.
Ihr Boomer.
Genau, wir Boomer, wir googeln.
Ihr Boomer, ihr googelt. Ja, aber es ist ja so. Ja. Ja, und auch da, das erste Ergebnis ist dann hoffentlich die Website und drunter kommen ja aber auch die Social Media Kanäle. Und Das ist ein Aushängeschild, das ist der erste Eindruck. Und die jüngeren Leute machen das halt schon direkt auf Social Media. Die gehen auf die Plattform ihrer Wahl und geben da den Namen ein. Und wenn sie dann halt den Vergleich zwischen zwei Kanzleien oder zwei Anwältinnen haben und die eine Kanzlei ist entweder nicht einmal existent auf der Plattform oder halt super cringe oder halt sehr verstaubt und oder es ist einfach nicht mehr aktuell, das Profil. Und du hast aber zum Vergleich dann eine Kanzlei, die echt Persönlichkeit rüberbringt, authentisch ist, aber auch sehr kompetent wirkt, dann ist in dem Moment die Entscheidung gefallen. Und dann ist es völlig egal, dass im Endeffekt die Kanzlei 1 viel, viel besser ist und fachlich viel mehr zu bieten hat als die Kanzlei 2. Das ist einfach der Eindruck.
Genau.
Und ja, das ist meine Predigt zu dem Thema. Ich beende das
hier.
Ich bin da immer sehr, sehr
hinzuzufügen.
Das bringt mich immer in Rage. Nein, aber das ist wirklich. Ist
doch
mir
schön,
sehr,
wenn man
sehr
so viel Leidenschaft spürt.
Ja,
bei einer Sache.
Und ein Thema, das auch noch mitkommt, ist eben wirklich das Thema Employer Branding.
Genau.
Also, man sieht in der Branche wird es immer schwieriger, passende Kandidaten, Kandidatinnen zu finden, egal ob das jetzt im Bereich von Juristen ist oder im Sekretariatsbereich. Mhm. Es hat sich so viel getan, gerade seit Corona. Und keinem interessiert es mehr, wenn ich um 11 auf Nacht noch eine Pizza von der Kanzlei kriege, weil ich noch brav da sitze und da arbeite. Und es interessiert auch niemanden, ob ich einen Obstkorb kriege und 5 Espresso-Kapseln oder was weiß ich was. Es interessiert niemanden. Und ein iPhone oder so, das zählt nicht mehr. Also Employer Branding ist auch so wichtig. Also, und auch da gibt es super einfache, authentische Lösungen, um sich als Arbeitgeber wirklich gut zu präsentieren. Mhm. Also eben auch, so wie wir es ja anbieten, das Corporate Influencer-Programm, da stellt es manchen gleich die Haare auf, wenn sie das hören. Aber eben da, auch damit ist nicht gemeint, dass man sich als Anwalt irgendwie vor der Kamera zum Affen macht, sondern dass es der Fokus eines persönlichen Profils eines Partners oder mehrere Partner in einer Kanzlei ist, als attraktiver oder die Kanzlei als attraktiven Arbeitgeber darzustellen. Und da brauchst du halt auch eine Strategie für die Accounts, wie man das halt dann im Endeffekt erreicht und wie man das so rüberbringt. Und auch in dem Bereich ist noch klar darauf hinzuweisen, es gibt sowas Magisches wie Social Media Werbeanzeigen. Die dürfen, oder da ist es jetzt, ja, das ist ein bisschen umstritten, ob man jetzt als Kanzlei für seine Leistungen solche Werbeanzeigen machen soll, darf, wie auch immer, um jetzt nicht marktschreierisch zu sein. Das Thema brauchen wir jetzt nicht besprechen, aber in Bezug auf Mitarbeiterinnen kannst du mit ansprechenden, modernen Inhalten, damit meine ich beispielsweise sympathischen Videos, Kurzvideos, kannst du direkte Anzeigen schalten, die genau die Personen erreichen, die diese Anzeigen sehen sollen, also potenzielle Kandidaten, Bewerber. Und auch da dahinter kann man wunderbar automatisieren, dass diese Bewerber, wenn sie sich für die Stelle interessieren, anschließend sofort vollautomatisiert Formulare ausfüllen und das gleich alles weitergeschickt wird und sogar vorselektiert wird, wenn man da mit KI schon arbeitet. Also da gibt es ganz, ganz wunderbare Dinge.
Also, spannend, wirklich spannend. Bedeutet das, wie viel Aufwand ist das dann für den Anwalt selbst, der kalkulieren müsste für solche Kampagnen?
Also es kommt darauf an.
Genau, mein Lieblingsspruch.
Ja. Es kommt immer darauf an. Ja, aber es ist natürlich so, wenn ich jetzt ein, unter Anführungszeichen, Einzelkämpfer bin und mal starten will, dann interessiert mich Employer Branding wahrscheinlich im ersten Jahr gerade eh nicht. Aber mit Branding, das braucht jeder, eine ordentliche Website braucht auch jeder, ist man bei uns jetzt mal im Bereich von, ja, 7.000 bis 10.000 Euro, wo man das wirklich dabei hat.
Und wie viel muss man selbst Inputzeit rechnen?
Kommt darauf an. Na, also es ist wirklich abhängig vom Typ. Es gibt natürlich Anwältinnen und Anwälte, die sagen, hey, ich habe vollstes Vertrauen, ich sehe, ihr habt Geschmack, ihr wisst eh, was ihr tut und ich lasse mir da was sagen. Komplizierter wird es in der Regel immer, umso mehr Leute beteiligt sind. Also wenn man jetzt da drei Gründer hat zum Beispiel und jeder hat eine andere Vorstellung von dem Ganzen und jeder will irgendwie was anderes und jeder hat eine andere Lieblingsfarbe, dann wird es halt ein bisschen komplizierter. Aber auch da, also da greife ich dann halt durch. Also ihr zahlt uns jetzt für das und es gibt jetzt eine Entscheidung. Und es gibt ja auch, also wo Anwälte sich dann zurücknehmen müssen, ist, also es gibt einen wertvollen Input, damit das Ganze eben auch authentisch ist, weil eine Marke soll ja auch die Gründer widerspiegeln. Aber es gibt sehr, sehr viel Marketingpsychologie und das lernt man halt als Marketing-Profi. Und bestimmte Farben haben bestimmte Wirkung und bedeuten einfach unterschiedliche Sachen und lösen etwas anderes im Gehirn aus. Das kann man nicht bestimmen, das ist einfach so. Es gibt Sätze oder Wortfolgen oder marketingpsychologische Tricks, die man einbindet in irgendwelche Texte, wo sich dann die Anwälte schon zurücknehmen müssen. Also es macht absolut keinen Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel eine fertige Website hat, die nach Verkaufspsychologie im Idealfall aufgebaut ist. Und da spreche ich jetzt von Sachen wie Call to Action an der richtigen Stelle und so weiter. Da macht es keinen Sinn, wenn ein Anwalt daherkommt und sagt, ja, ich will da jetzt aber meine 2000 Wörter, wie toll wir sind und warum wir maßgeschneiderte Lösungen haben, weil das hat ja sonst niemand. Ne? Also ja, wenn wir mit einer Kanzlei zusammenarbeiten, dann schauen wir darauf, dass alles mal aufgenommen wird in so einem Kickoff-Termin, alle Wünsche mit eingearbeitet werden. Aber im Endeffekt effizienter und günstiger ist es, wenn man da nicht so viel tausendmal dann wieder drüber redet und alles wieder umschmeißt. Ja, aber der Aufwand ist, also von unserer Seite jetzt wirklich bei diesem kleinen Branding-Startpaket, wobei ich jetzt auch nochmal darauf hinweisen muss, wenn das ein Einzelkämpfer unter Anführungszeichen ist, der jetzt einfach nicht das größte Budget hat, sind wir oder bin ich da immer sehr, sehr offen für extra Rabatte, weil ich es einfach extrem cool finde, wenn sich jemand diesen Schritt traut zu gehen und wir da einfach
ist
wirklich...
Ist das jetzt ein Rabattcode?
Ja, so indirekt, aber man muss mich persönlich anschreiben und betteln. Na, Spaß. Und dann geht es eben weiter, was will man machen? Für manche Kanzleien macht es Sinn, wirklich bei diesen ganzen Rankings mitzuspielen. Bei manchen Kanzleien macht es meiner Meinung nach halt überhaupt keinen Sinn, ist die ärgste Zeitverschwendung und die ärgste Geldverschwendung. Das muss man sich halt auch überlegen. Wie positioniere ich mich und brauche ich das überhaupt? Na, wenn ich international jetzt auch nicht so großartig unterwegs bin und keine Riesenkonzerne als Mandanten habe, Legal 500, I don't know, ob ich das wirklich brauche. Ja. Das sind halt so Dinge, ja. Und Social Media kommt auch wieder drauf an, welche Plattformen, wie viele Plattformen machen Sinn. Machen die Anwälte selbst teilweise Content? Also wie ist es möglich? Eben ist
das habe ich jetzt gemeint, wenn er selbst Content kreieren muss, wie viel Aufwand.
Also die meisten machen es halt nicht komplett selbst, weil das ist ja auch eine Planungssache und wir wissen alle, Anwältinnen haben einen sehr toughen Zeitplan so in der Woche und kaum einer wird sagen, ah ja, cool, ich setze mich jetzt mal, es ist gerade gutes Licht, ich setze mich jetzt zum Fenster und mache ein paar Videos. Ja. Es funktioniert in der Regel nicht und weil du bei Social Media einfach eine Regelmäßigkeit brauchst, sind wir da eher dahinter und machen da sozusagen Content Days, unter Anführungszeichen sind dann aber eigentlich nur 1-2 Stunden in regelmäßigen Abständen, wo wir aber sehr viel Planung vorwegnehmen und eben schon Themen gemeinsam brainstormen, aber dann eigentlich schon konkret.
Also man bekommt einen Plan, man hat zu erscheinen, dann macht man das.
Genau. Oder wir kommen in die Kanzlei, genau. Und dann macht man das und das ist halt super effizient abgehandelt. Ja. Ja.
Aber ich glaube, das ist eine Grundangst von vielen, ich habe keine Zeit für das.
Ja, nein, also das ist bei uns nie ein Thema. Wir gestalten das sehr, sehr effizient mit Planung im Vorhinein, dass es dann im Endeffekt für den Anwalt, für die Anwältin alle paar Wochen mal vielleicht eine Stunde Aufwand ist und sie mit dem Rundherum eigentlich nicht
das
so viel zu tun
gut.
haben. Ja, aber genug zum Thema Marketing, jetzt habe ich mich leer geredet, wobei wahrscheinlich in 20 Minuten fallen mir dann noch 40 Sachen ein, die ich vergessen habe, aber ich glaube, das war mal so das Wichtigste. Kommen wir zum nächsten Thema. Wie schaut es aus mit Zugänge, Versicherungen, Konten.
Braucht man natürlich alles. Also ich meine, die Zeit, wo jemand kein Bankkonto hatte, alles über die Handkasse abgewickelt hat, die sind schon seit Jahrzehnten vorbei. Natürlich, ich brauche ein Geschäftskonto, ich brauche ein, je nachdem welches Business ich habe, zumindest ein Fremdgeldkonto, das muss ich einrichten, das muss ich wiederfinden auf meinem Briefpapier oder auf der Vorlage für meine Briefvorlage. Dann muss ich eine Versicherung abschließen, essentiell, also jeder Anwalt braucht eine Haftpflichtversicherung, da gibt es ein paar klassische Anbieter, es wird auch von der Kammer was angeboten, da gibt es eine Grunddeckung, die jeder Anwalt haben muss, das weiß jeder, das ist natürlich ein Kostenfaktor, nicht unerheblich, wenn ich das noch erweitern will, das nennt sich dann Exzedentenversicherung, dann wird es noch teurer, das rentiert sich meistens, hängt natürlich von den Kausen ab, die ich habe. Ja? Also wenn ich jetzt, um welche Streitwerte geht es, eben vom Bereich, in dem ich arbeite, nach dem wird sich auch die Versicherung richten. Also wir arbeiten da mit vertrauensvollen Versicherungsmaklern zusammen, die dann auch immer einen Rückversicherer haben, sind große Unternehmen, der Versicherer sind Generali, bietet sowas an, die AXA-Versicherung bietet so Exzendentenversicherung an, aber die Grunddeckung gibt es relativ häufig, auch über die Kammer, wie gesagt, habe ich schon erwähnt. Das braucht man jedenfalls. Mhm. Also das muss man haben. Dann braucht man natürlich, man muss sich selbst versichern, das weiß man eh, also Krankenversicherung. Mhm. Jeder Anwalt hat die Möglichkeit, es ist eine tolle Versicherung über die Kammer, das ist ein Opting-out. Die Krankenversicherung, das ist wirklich ein toller Service, tolle Leistungen für wirklich wenig Geld. Da kann man auch Partner, Kinder einschließen. Das braucht man jedenfalls. Und was braucht man noch für Zugänge? Das sind jetzt einmal die Zugänge, die man essentiell braucht. Dann brauchst du einen Zugang zum Web-IAV. Ja. Das heißt, du brauchst ein System, das angebunden ist an den Web-IAV, der verpflichtend ist. Also ich war vor kurzem wieder bei einer Kanzlei, die mir erzählt hat, sie machen das immer noch mit einer Ausrede schriftlich. Ich kann das kaum glauben.
Also die haben nicht
also es
eine
hat
der
eine
beiden.
Ganz lange Übergangszeit gegeben. Du kannst jetzt einen Nachweis erbringen, dass technisch das Equipment ausgefallen ist oder der Anbieter die Schnittstelle ausgefallen ist, dass du etwas also nicht elektronisch einbringst, um die Frist zu wahren.
Aber die arbeiten aber ohne einem dieser beiden großen Programme.
Ja,
sozusagen.
Also
die haben das
nicht. Behaupten das, ich kann es mir nicht vorstellen. Haben zwar in so einem Programm, aber benutzen es nicht. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber du brauchst das. Das ist
super ineffizient, wenn du das nicht hast.
Das brauchst du jedenfalls, du wirst auch bei allen möglichen Dingen genötigt, Zugänge zu haben. Da kommt man nicht mehr aus. Zugänge, vielleicht da könnte man auch noch schon, was ist ein Zugang zur Datenbank? Also da kommen wir aber eher so in die Bibliotheksgeschichte. Also wo bekomme ich mein Wissen her? Weil es ist ja nicht so, dass jeder Anwalt alles im Kopf hat, jeden Paragraphen, wie wir wissen, viel Recherchearbeit, die Gesetze ändern sich, ich muss mich am Laufenden halten. Da sind natürlich Datenbanken ganz wichtig. Da gibt es, glaube ich, 2-3 große Anbieter. Jeder hat einen eigenen Zugang. Da gibt es unterschiedliche Pakete. Und natürlich, was ich buche, welches Rechtsgebiet, welche, ob es Zeitschriften, Abos, weiß ich nicht. Da gibt es so viele Dinge. Das ist ein hoher Kostenfaktor. Mhm. Ich glaube, der Kollege, der im Podcast war, der hat es schon erwähnt, in einem der letzten Podcast-Folgen,
ja,
kann
überrascht.
Ich mich erinnern. Das ist wirklich so, das ist ein hoher Kostenfaktor, darf man nicht unterschätzen, aber auch die Bibliothek, also Bücher zu kaufen, wenn man eine Bibliothek einzurichten, ist viel Geld. Da hat man halt am Anfang wirklich große Ausgaben und so bei der Datenbank hast kein Platzproblem. Bibliotheken waren ja früher in Kanzleien auch immer ein Thema des Platzes und Platz kostet in Büroräumen, keine Frage. Das ist natürlich toll und du kannst für deine Mitarbeiter Pakete 2-3 User etc. Gibt es unterschiedliche Dinge, muss man sich anschauen, aber das braucht man auch. Was habe ich jetzt vergessen, was man vielleicht auch brauchen könnte? Ja, also keine Ahnung.
Unternehmer-Service-Portal
braucht jeder einen Zugang. Finanz online, einen Zugang. Auch der Steuerberater braucht dann Zugang, könnte man sich ausdenken.
Mitarbeitervorsorgekasse.
Da musst du jedenfalls ein Konto anlegen lassen. Musst natürlich, wenn du Mitarbeiter hast, ich weiß nicht, ob das jetzt im ersten Stadium ist, musst du das natürlich bei der Wiener Gebietskrankenkasse ein Konto, du musst da eben diese Vorsorgekasse aussuchen. Da gibt es eine unzählige Anzahl an Dingen, die man zu erledigen hat, wo man sich anmelden muss. Weiß jeder, haben wir aber in unseren Checklisten.
Ja, genau, das haben wir alles aufgelistet.
Genau.
Gut, Büroräume und Büroausstattung kommt eben auch darauf an, wie man
starten möchte.
Manche machen es von daheim aus.
Genau, manche machen einfach so ein Wohnzimmerbüro und leben damit ganz gut, haben wenig Kundenkontakt, machen die Dinge über Teams. Also ich glaube, Corona hat das Gute gebracht, dass, glaube ich, fast jeder in ganz Österreich einen Teams-Zugang hat und auch außerhalb. Jeder weiß, wie man das bedient, wie man einen Termin verschickt. Jeder hat eine Kamera irgendwo auf seinem Notebook oder zusätzlich gekauft. Das ist alles da, aber ich glaube schon, dass man irgendwo ein Büro braucht, wo man arbeitet, wo man dann halt auch nicht zu Hause ist, sondern rausgeht und eine Tür zumacht und sagt, okay, das ist die Arbeit und das ist jetzt mein Privatleben. Heutzutage ist man eh überall erreichbar. Klar, du brauchst ein starkes, effizientes Handy. Viele Dinge, viele Anbieter haben auch die Leistungsverzeichnis mobil möglich, ja. Wenn du unterwegs bist. Auch viele Zugriffe gehen übers Handy. Also da muss man schon schauen, also dass man hier gut ausgerüstet ist. Ein Kopierer wird man brauchen und einen Scanner.
Ja.
Plane ich jetzt schon, dass ich wachsen werde, dann würde ich mir vermutlich ein größeres Gerät anschaffen. Gibt es aber auch unterschiedliche Angebote, miete ich, lease ich oder kaufe ich. Kaufen tut heutzutage fast kein Mensch. Müsste man eine Berechnung machen?
Ja.
Kann man Barwertberechnung erstellen? Was ist besser im Vergleich?
Wie sieht das mit Cloud-Lösungen aus?
Ich würde es empfehlen. Also ich würde keinem mehr sagen, kauf dir einen eigenen Server, stell den in Dings, brauchst einen Raum, der gekühlt ist, all das rundherum. Also ich würde, es gibt schon sehr viel und die auch spezialisiert sind auf Anwälte. Mhm. Ich würde eine Cloud-Lösung jedem empfehlen. Da brauche ich eine starke Internetleistung und ein Endgerät, ein gutes. Und natürlich ein Drucker, aber ich kann über die Cloud-Lösungen auch Telefonleistungen, also Telefonanlage mitmieten. Mhm. Also ich würde jedem, der beginnt, eine Cloud-Lösung empfehlen.
Ja, von welchen Kosten sprechen wir da? Wo beginnt das?
Ist meistens nach Mitarbeit, gibt es ein Paket mit 2-3 Grundpaketen, Mitarbeitern, kommt darauf an, was ich mitnehme, ob ich nur das Office oder wo ich auch das Programm mitnehme. Mhm. Also es sind ein paar hundert Euro im Monat.
Okay, aber schon ein paar hundert Euro.
Ein paar hundert. Mhm. Also für 2-3 Mitarbeiter. Ja.
Ja. Wie sieht es jetzt generell mit, also wenn man das jetzt alles zusammenfasst, wir zählen jetzt sehr, sehr viele Punkte auf, die man aber eigentlich ja zusammenfassend nach der Reihe schön darstellen sollte und klären sollte und daraus ja einfach einen klassischen Businessplan
genau,
erstellen.
Also das
sollte.
Ist ganz wichtig, also aus den Eckpunkten, was brauche ich, habe ich natürlich, kann ich mir einen Businessplan erstellen, schaue mir das erste Jahr an, da sind natürlich die Gründerkosten dabei, also was brauche ich wirklich nur am Anfang. Viele haben da schon ein bisschen angespart, würde ich auch empfehlen, dass man hier nicht einfach sagt, okay, das zahle ich alles aus dem normalen Cashflow, sondern ich sollte ein bisschen was angespart haben, je nachdem, was mir vorschwebt. In der Anfangszeit werde ich vermutlich auch viel Organisatorisches tun müssen und nebenbei arbeiten. Und bis dann mal die ersten Honorare fakturiert sind, wird es da schon eine Phase geben, wo ich halt weniger Einkommen habe und auch nicht mehr das Gesichtete des Angestelltenverhältnisses auch aus sich löst. Das sehr, sehr clever. Muss man natürlich auch mitplanen. Wie ist das? Wann bekomme ich dort mein letztes Gehalt? Habe ich Ressourcen, dass ich währenddessen schon was aufbaue oder muss ich plane ich das in einem Monat durchzuziehen, diese Dinge, das muss man planen.
Das ist auch schon ein wichtiger Punkt, wo wir jetzt in deine Richtung gehen, Thema Controlling, Übersicht haben.
Übersicht haben ist, Controlling ist dann meistens so im laufenden Betrieb, wo soll es hingehen, aber natürlich ein Budget zu erstellen, fällt jetzt nicht klassisch ins Controlling, aber ein Budget zu erstellen, das ist schon wichtig, meine Kostenfaktoren zu kennen und dann sehe ich es eh. Auch bitte zu bedenken, dass man auch die Liquidität bedenken muss. Mhm. Das halt monatliche Kosten, die kann ich auflisten oder was sind die Jahreskosten, aber zum Beispiel Steuerzahlungen, die fallen, je nachdem in welcher Steuerklasse ich bin, dann monatlich und quartalsmäßig an noch dazu. Und wenn ich Mitarbeiter habe, darf ich auch nicht vergessen, dass ich die Mitarbeiter das Gehalt zahle und dann zum 15. die Nebenkosten. Wieso hast du die Erfahrung damit gemacht?
Nein, ich habe jetzt schon mitbekommen, es gibt so ein paar Anwälte, und das ist jetzt eben mit Humor, ja, die haben selber gelacht, aber da habe ich manchmal das Gefühl, die glauben so, brutto ist netto.
Ja.
Und dann sind die bösen, also tatsächlich diese bösen, ja, auf einmal diese überraschenden Termine vom Finanzamt, so, oh, ach so, jetzt habe ich gerade im dritten Jahr.
Das dritte Jahr ist das Schwierigste.
Also habe ich jetzt schon erlebt, dass man das nicht also so im das Blick hatte mit berechnen, wenn Voraus.
Ich, das also führt auch zum Punkt, entweder ich habe es selbst im Griff oder ich habe einen Steuerberater, der mich darauf aufmerksam macht. Und jedem kann ich empfehlen, nicht alles auszugeben, wenn es nicht unbedingt sein muss, sondern lasst immer was am Kanzleikonto.
Keine Hallermöbel gleich zu Beginn, keine Marmorsteine im Gang.
Also bitte, bitte nicht zum Anschlag durchkalkulieren, immer eine Dings und vor allem die Liquidität mitplanen. Also die geht meistens unter und dann denkt man sich, ich habe doch gut geplant, aber haben diese Termine nicht im Griff gehabt. Ja. Auch meine Einkommensteuer muss ich natürlich zahlen. Das bin ich nicht gewohnt, wenn ich aus einem Angestelltenverhältnis komme.
Thema Kanzleiorganisation.
Ganz wichtig, würde ich von Anfang an klar definieren.
Was bedeutet das überhaupt? Ganz viele denken sich so, ja, was ist denn das jetzt eigentlich?
Naja, erst einmal muss ich sagen, welche Dinge, Prozesse fallen in jeder Kanzlei an? Mhm. Wie sind die abzuarbeiten? Wie handelt man sie? Und wer hat die Aufgabe, das zu tun? Wir reden jetzt schon mit mehreren Personen, aber die Aufgaben sind immer die gleichen, egal wie viele Mitarbeiter das es gibt. Ja? Beispielsweise, wie möchte ich meine Fristen verwalten? Die kommen über den Web-ERV. Möchte ich das System dafür verwenden oder denke ich mir, ich mache das lieber alles irgendwie in einem eigenen Filesystem? Diese Dinge zu überlegen und zu überlegen, wie mache ich das möglichst effizient? Und wie schaffe ich es, dass sich hier keine Lücken ergeben?
Also auch Leistungen eintragen Fehler, und so weiter.
Leistungen eintragen, kalendieren. Wie ist mein System? Möchte ich eine Woche vorher eine Vorwarnung haben? Ist immer bei mir eingetragen als letzter Tag der Frist, ein Tag vor der Frist, manche tricksen sich da aus, was möchte ich denn haben? Viele nehmen das mit aus der Kanzlei, aus der sie kommen und mit dem sie gut gelebt haben mit dem System, aber es gibt viele Ansätze. Früher hast du Karteikärtchen verteilt, verschiedene Farben. Wer kümmert sich darum, ist die Frist wirklich weggegangen? Wer hat die Letztverantwortung? Also all diese Prozesse und Verantwortungen zu definieren, das ist Organisation.
Und das ist besonders dann wichtig, wenn man beginnt, das Team zu vergrößern.
Genau.
Weil sonst schustert man sich da irgendwas zusammen.
Und ich sage immer, es jetzt so aufsetzen, dass es wachsen kann.
Ja, von also Anfang von an ordentlich.
Und einfach wirklich erweitert werden kann und ich dann nicht alle Prozesse neu erfinde.
Ja.
Also wirklich jetzt auch für mich schon definieren, wie hätte ich es gern und das auch verschriftlichen.
Ja.
Daraus kann sich dann ein schönes Kanzleihandbuch ergeben. Kann
man was auch super ist, Onboarding.
Onboarding-Prozess, ich kann das auch alles interaktiv gestalten, das kann man ja ganz modern machen, aber bitte festhalten, nicht, nein, das weiß eh jeder. Und dann geht irgendjemand weg, der das ganze Wissen hat.
Der das aufgebaut hat oder sein eigenes System irgendwie etabliert hat und dann ist es aber weg.
Und das versteht nur er selbst oder sie selbst.
Genau, und das haben ja wirklich viele Kanzleien, dieses Problem. Also gerade, wenn das irgendwie von Mitarbeitern aufgebaut ist.
Und auch bei der Wahl des Systems, es gibt ja zwei große Player, also Anwaltssoftware in Österreich. Beide sind sehr gut, beide haben Vor- und Nachteile, kommt immer darauf an, wofür brauche ich es. Es gibt wahrscheinlich Real Estate, da würde ich das eine Programm empfehlen, es gibt welche, die viel kohärent sind, machen dann vielleicht das andere. Muss man sich anschauen, wie sehr möchte ich es nutzen, möchte ich wirklich, und die haben so viele Funktionen, die man nicht kennt. Also das genau anschauen und auch sagen, welches gibt ihm, das ist so modular, da gibt es verschiedene Module, die man dazu nehmen kann. Starte ich mit was Kleinem, erweitere ich das, aber wirklich, wenn ich von Anfang an einen guten Überblick haben will, würde ich dann schon auch diese Statistikgeschichten mitnehmen, wo ich tolle Auswertungen machen kann, auch wenn ich sie jetzt nur für mich mache. Aber es wirklich so aufzubauen, dass ich nicht dann im Endeffekt dann lang brauche, auch für meine Auswertungen. Also, dass ich sage, okay, ich lege die Akten jetzt schon so an, dass ich sage, ich habe die Möglichkeit, 3 Anwälte parallel zu haben, für jeden ein Cost-Center zu haben, jetzt schon Vorleistung machen für das, wie ich es haben will, weil das ist im Nachhinein immer wahnsinnig zeitaufwendig und schwierig.
Hast du zum Abschluss noch generell Tipps oder Punkte, aus deiner Erfahrung, du hast schon einige Kanzleien organisiert und kontrolliert.
Ja, vor und rechtzeitig aufgebaut. Beginnen, also ich sage mal rechtzeitig beginnen mit der Planung. Also ich sage, diese Dinge, die wir besprochen haben, wo bin ich, also die Rahmenbedingungen, was muss man aus, also lange drüber nachzudenken, sich das wirklich gut zu überlegen und dann wirklich einen Plan aufzustellen mit Unterstützung und das Punkt für Punkt abzuarbeiten. Also nicht dann einfach über
Zeitplan
Kopf, richtigen Zeitplan und schauen, was man den einhält. Und auch planen mit dem, wie ist dort meine Übergabe, habe ich dazwischen Zeit, kann ich es mir leisten, dann mich 2 Monate auf das zu konzentrieren.
Ja.
Also diese Dinge auch mit zu berücksichtigen, nicht nur zu sagen, ich muss ein Möbel kaufen oder ich muss das.
Ja.
Meistens dieses Einrichten, auch wenn ich selbst schon wirklich so viel Geschäft habe, dann sage ich, okay, ich kümmere mich um meine Kernkompetenz, ich nehme einen Projektleiter, ich gebe das in die Hände, wir machen einmal in der Woche eine Projektsitzung oder bin erreichbar und ich möchte das machen lassen. Das gibt es ja auch. Es gibt ja nicht nur Gründer, die ganz von neuem beginnen, sondern es gibt ja auch Leute, die sich spalten mit einem Team irgendwo raus. Die sind ja meistens sehr eingebunden im Job. Also diese Dinge bedenken, wie mache ich das und wie schaffen wir das alle, dass das vernünftig funktioniert und wir auch am Tag 1 alles da haben, inklusive, dass man gelauncht wird, dass das nicht 3 Wochen später kommt oder all diese Dinge, das braucht alles in einem Plan. Das braucht einen Plan von der Finanz über Social Media, Launching, Briefpapier, Branding, Schild, ich weiß nicht was, vielleicht sogar eine Kanzleieröffnungsfeier. All das, Gedanken drüber machen und eine gute Planung ist wirklich das Um und Auf.
Und an dieser Stelle jetzt noch final unsere Werbung, also gerade bei diesen Themen rund um Organisation und Finanzthemen, Neugründung, da hast du ja den Lead bei uns mit deinem Team und hast es ja unzählige Male schon miterlebt in allen möglichen Variationen und Spaltungen und was auch immer. Also in dem Sinn kann sich jeder gerne bei uns
sehr, sehr
melden.
Gerne. Ja.
Und ja, also von meiner Seite war es das. Ich fange jetzt nicht wieder an mit einem Marketing-Thema. Ich lasse es
aber
jetzt
man
einfach.
Merkt, dass du dafür brennst. Es hat mir wieder eröffnet, wie wenig eigentlich davon weiß, obwohl ich schon dachte, dass du mir sehr viel beigebracht hast. Bin immer wieder beeindruckt, was es hier alles gibt und wo du Bescheid weißt. Also ist sehr, sehr beeindruckend.
Danke. Kann ich ja nur zurückgeben. Aber jetzt hören wir auf mit Selbstbeweihräucherung,
weil sonst
wird es cringe.
Ja, das ist richtig. Und jetzt auch ein Wort, ich als Boomer, schwierig.
Ja, aber das ist ja nicht einmal aus meiner Zeit cringe. Ich eigentlich auch schon wieder zu alt, leider. Aber ja.
Gut.
Na gut, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für
sehr
die ganzen
gerne.
Tipps.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Baba.
Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Falls ja, send die Folge gerne an deine Kolleginnen und Kollegen, die sie vielleicht auch hören sollten. Außerdem freue ich mich natürlich über deine Bewertung und wenn du keine Folgen mehr verpassen möchtest, folge dem Podcast und folge uns auch gerne auf Social Media unter Legal Concept. Mein Name ist Sarah Samer. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon auf das nächste Mal bei Lawpreneur, dem Unternehmerpodcast für Rechtsanwälte.